Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin-Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Oberstes Ziel während der Pandemie: Herdenimmunität erreichen. Hierzulande sind wir davon allerdings noch weit entfernt. Deswegen werden jetzt Mittel und Wege gesucht, den Impfprozess zu vereinfachen. Eine Idee ist das Pop-up-Impfen. Spontane Impfung ohne Termin also. In Berlin war das jetzt den Tag über auf dem IKEA-Parkplatz in Lichtenberg möglich. Wo solche Aktionen noch geplant sind, weiß Inforadio-Reporterin Oda Tischewski.
In Brandenburg sind die Vorbereitungen gerade, um künftig mobile Impfteams zum Beispiel auch an Badestrände zu schicken oder auf Festivals. Und in Berlin hat Gesundheitssenatorin Dileka Leitsche die Eröffnung des Drive-Ins an dem IKEA-Parkplatz in Lichtenberg sehr begrüßt. Leider ist das mehr oder weniger schon die einzige Aktion, die in Berlin konkret geplant ist. Eine weitere gibt es noch. Was das ist, hat mir der Neuköllner Gesundheitsstadtrat Falko Lieke von der CDU vorhin am Telefon erklärt.
Also das steht noch nicht fest, weil ich da noch ein, zwei Gespräche führen muss, wann wir auf dem Hermannplatz dieses Pop-up-Impfen machen können. Geplant ist, dass wir an einem Freitag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr Moderna anbieten. Wir fangen erstmal mit 200 Dosen an, werden da so ein kleines Impfmobil vor Ort haben. Wenn das gut läuft, können wir uns das auch regelmäßig einmal in der Woche vorstellen.
Also es klingt noch etwas zögerlich. Entgegen anderslautenden Berichten, die ich heute gesehen habe, wird das Impfmobil eben nicht ab sofort am Hermannplatz bereitstehen, sondern frühestens am Freitag und dann auch nur einmal in der Woche.
Klingt noch ein wenig ausbaufähig, das Pop-up-Impfen in Berlin und Brandenburg. Oder Tischewski war das dazu. Mehr Klimaschutz, weniger Lärm, automatisierte Steuerung. Das sollen die Züge der Zukunft bieten. Die digitale Technik dazu hat die Deutsche Bahn schon. Es fehlt noch der Praxistest. Der soll unter anderem in Cottbus stattfinden. Dort hat die Bahn jetzt ein sogenanntes offenes digitales Testfeld gestartet. RBB-Reporterin Aline Lepsch war dabei.
Es geht um 350 Kilometer zwischen Cottbus, Niesky und Halle.
Ein Streckennetz, auf dem tatsächlich realer Betrieb stattfindet, mit ganz vielen verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen bis hin zum Hochgeschwindigkeitsverkehr, mit elektrifizierten Strecken, mit nicht elektrifizierten Strecken, also auch unterschiedlichste technische Einrichtungen. Und das brauchen wir, um tatsächlich unsere Erprobungsträger testen zu können.
Sagt Corinna Salander, die Direktorin des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung. Fürs autonome Fahren beispielsweise werden spezielle Sensoren entwickelt und getestet, sodass also der Zug und die Schiene miteinander kommunizieren können. Fehler und Schäden könnten damit frühzeitig vom Fahrzeug selber erkannt werden und automatisch gemeldet werden. Und andersrum natürlich, das heißt auch der Zug kriegt Bescheid, wenn etwas passiert. Und natürlich ist die Lärmforschung ganz oben auf der Agenda. Wie kann also der Zug grundsätzlich, aber auch an ganz bestimmten Bahnabschnitten leiser werden? Frank Senhen, der Vorstandsvorsitzende der DB Netz AG, hofft auf die Ergebnisse,
die dann tatsächlich für eine übergreifende Verkehrssteuerung und Kundeninformationen sorgen werden, die für energiesparendes Fahren einen deutlichen Vorteil bringen werden und die insgesamt auch zu mehr Kapazität und mehr Flüssigkeit, Geschwindigkeit auf der Schiene beitragen werden.
Für 10 Jahre ist das Projekt geplant. 10 Millionen Euro sind bisher dafür veranschlagt, aber der Haushalt für 2022 noch nicht bestätigt. Mit gut 4 Millionen soll es erstmal losgehen. Und Bundesverkehrs- und Infrastrukturminister Andreas Scheuer versicherte:
Es wird am Geld nicht scheitern.
Markus Niggemann von der Stadt Cottbus hofft,
dass auch Effekte für die Stadt und für die Region da mit abfallen. Immer wenn es um Innovation geht, entstehen im unmittelbaren Umfeld in der Regel auch Start-ups, Spin-offs, vielleicht Beschäftigungseffekte.
Denn direkte Arbeitsplätze entstehen durch das Projekt hier erstmal nicht. Die Planung und Auswertung findet beim Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung in Dresden und Bonn statt.
Informationen von RBB-Reporterin Aline Lepsch aus Cottbus. Es sind Sommerferien und viele Menschen sind im Urlaub. Das macht sich allmählich in den Kliniken bemerkbar. Es fehlt an Blutspendern. Das ist eigentlich jeden Sommer so. In diesem Jahr ist die Situation aber besonders angespannt. RBB-Reporterin Lisa Steger dazu.
Elke Heinrich-Bühlke ist im Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus für Bluttransfusionen zuständig. Was sie braucht, bestellt sie beim Deutschen Roten Kreuz. Doch das ist inzwischen schwierig.
Da geben wir, ich sage jetzt mal, jeden Tag eine Liste rüber, welche Konserven von welcher Blutgruppe, wie viel wir so brauchen, um unser Depot aufzufüllen. Und von dieser Bestellmenge, die wir da anfordern, kommt im Schnitt, sagen wir mal, nur die Hälfte dann wirklich mit der normalen Belieferung bei uns an.
Im Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel, so berichtet ein ärztlicher Direktor, mussten schon mehrere Operationen verschoben oder abgesagt werden. Soweit ist es im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam noch nicht, sagt der dortige Blutbankchef Evangelos Tsekos. Doch auch hier sprechen sich die Ärzte mit dem Deutschen Roten Kreuz vor jeder Operation ab.
Bis jetzt mussten wir noch keine verschieben. Natürlich kann sich die Situation ändern, wenn dann plötzlich 3 größere Verkehrsunfälle dann sich ereignen sollte. Davon gehen wir jetzt nicht aus. Also momentan haben wir es noch gut im Griff, aber das kann sich immer wieder verändern.
In der Corona-Zeit haben die Ärzte bundesweit viele nicht lebensnotwendige Operationen verschoben und die holen sie jetzt nach, so Tsekos. So ist es auch in den Havelland-Kliniken in Nauen und Rathenow, teilt eine Sprecherin mit. Die Konserven in Brandenburg reichen momentan nur noch für einen Tag, warnt Kerstin Schweiger vom DRK Blutspendedienst Nordost. 5 Tage müssen es sein. Das Problem: aus den Spenden werden verschiedene Präparate gewonnen, einige von ihnen halten sich aber nur ein paar Tage, so Kerstin Schweiger.
Der große Knackpunkt ist tatsächlich in dieser Versorgungslage auch die kurze Haltbarkeit der Blutpräparate, sodass eben über die gesamten kommenden Wochen regelmäßig eine bestimmte Anzahl von Blutspenden eingehen muss, damit es keine Lücken in der Versorgung der Patienten gibt.
Blutspenden kann jeder, der gesund ist und mindestens 50 Kilo wiegt, so das DRK. Mitbringen muss man den Personalausweis und, falls vorhanden, den Blutspendeausweis. Die Prozedur dauert alles in allem eine gute halbe Stunde.
Das DRK und die Kliniken in Brandenburg bitten um Blutspenden. RBB-Reporterin Lisa Steger war das dazu. Brandenburg war nach dem Mauerfall das Bundesland mit den wenigsten Hochschulen deutschlandweit. Noch immer liegt es mit 3 Universitäten und einigen Fachhochschulen nicht unbedingt vorn im Ranking. An diesem Donnerstag ist es 30 Jahre her, dass das Land per Verordnung die Neugründungen auf den Weg gebracht hat. Anlass, Bilanz zu ziehen. Informationen dazu von RBB-Reporterin Amelie Ernst aus Potsdam.
Braucht Brandenburg überhaupt eigene Universitäten? Es gibt schließlich schon mehrere in Berlin. Diese Frage stellte sich die Landespolitik auch schon vor 30 Jahren und kam zu dem Schluss, ja, auch Brandenburg braucht Forschung und Lehre. Zu viel Konkurrenz für Berlin. Friedrich Wilhelm III. Hatte die Universität in Frankfurt-Oder aus genau diesem Grund 1811 geschlossen. Ein Fehler, sagt heute Wissenschaftsstaatssekretär Tobias Dünow.
Ist Brandenburg eigentlich nur Umland von Berlin? Und ich kann sagen, dass wir wild entschlossen sind, dass Brandenburg auch in der Wissenschaft richtig mitspielt.
Trotzdem oder gerade deshalb spielt sich Wissenschaft in Brandenburg oft fern der Bundeshauptstadt ab. Am nächsten liegt da noch die Potsdamer Uni, deren Studierende überwiegend in Berlin wohnen und nach Potsdam pendeln. Anders an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Viele der 5000 Studierenden steuerten die Stadt an der Oder und ihr internationalpolitisches Profil gezielt an, betont Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal.
Unsere Studierenden kommen aus mehr als 100 Ländern. Es ist mehr als ein Viertel der Studierenden und damit sind wir auch im bundesweiten Vergleich an der Spitze.
Wissenschaftliche Kontakte, speziell nach Polen und Osteuropa, geben der Viadrina zusätzlich Profil. Die nach Potsdam zweitgrößte Brandenburger Uni, die BTU Cottbus-Senftenberg, dagegen hat ein anderes. Hier geht es inzwischen hauptsächlich um technische Lösungen im Bereich Kohleausstieg und Klimawandel, aber auch um Gesundheitswissenschaften. Man habe das Profil der Uni in 30 Jahren stetig weiterentwickelt, so BTU-Präsidentin Gesine Grande.
Ich denke, wir werden uns in den nächsten Jahren zu einem der dynamischsten Wissenschaftsstandorte in Deutschland entwickeln. Mit der Ansiedlung der Institute vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, von Fraunhofer, entsteht da eine Dynamik und eine Atmosphäre. Da werden in den nächsten Jahren 1500 oder mehr junge Leute hinkommen, die forschen wollen.
Auch in Frankfurt überlegt man immer wieder, wie und wo sich die Uni neu erfinden muss. Julia von Blumenthal setzt vor allem auf interdisziplinäre Studiengänge. Einen ähnlichen Weg geht Gesine Grande an der BTU Cottbus-Senftenberg. Gerade wenn es um die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche gehe, seien die Brandenburger Unis im Vorteil. Auch nach 30 Jahren ist die Universitätsdichte in kaum einem anderen Bundesland so gering wie in Brandenburg. Und fast überall sonst sind die Hochschulen größer. Doch gerade davon könnte man künftig profitieren. So zumindest die Hoffnung in Potsdam, Cottbus und Frankfurt-Oder.
RBB-Reporterin Amelie Ernst, über 30 Jahre Unis in Brandenburg. In Berlin und Brandenburg sollen neue Bus- und Bahnkonzepte und Ticketideen Fahrgäste für den öffentlichen Nahverkehr zurückgewinnen. Das ist auch dringend nötig, denn mit der Pandemie ist die Nachfrage enorm gesunken. Ab dem Spätsommer sollen verschiedene Ideen getestet werden. Welche, weiß Inforadio-Reporter Nico Hecht.
Die Tage der Monats- und Jahresfahrkarten in Berlin und Brandenburg scheinen gezählt. Die Pandemie zwinge die Verkehrsbetriebe dazu, sich jetzt schnell auf neue Erfordernisse umzustellen, sagt die Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe Eva Kreinkamp. Das soll vor allem digital klappen, mit kontaktlosem Bezahlen für mehr Hygiene und neuen Ticketangeboten.
Wir wollen die Customer Journey insgesamt vereinfachen. Wir wollen in der Zukunft, wir rechnen mit September, einen ersten Piloten auch mal machen in der Richtung entfernungsabhängige Tarifierung und dann im nächsten Schritt auch Best Buy.
Viel Englisch signalisiert, sehr zeitgemäß. Kreinkamp geht davon aus, mit mehr Homeoffice auch nach der Pandemie gäbe es viele, die gar nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren werden. Deswegen gäbe es in Sachsen-Anhalt auch bereits ein günstigeres Monatsticket für nur noch 10 Fahrten. In Berlin und Brandenburg sollen ab September entfernungsabhängige Tarife getestet werden. Was der Kilometer dann kostet, ist noch nicht klar, so Kreinkamp, aber es soll so kundenfreundlich wie möglich abgerechnet werden.
Dann probieren wir das in Anführungsstrichen Best Buy. Solltest du also dreimal gefahren sein mit uns, rechnen wir für dich eine Tageskarte ab und nicht dreimal eine Einzelfahrkarte. Und so entwickeln wir uns dann über die Zeit in ein differenzierteres System.
Im Ostteil Berlins sollen außerdem Rufbusse getestet werden. Dort, wo größere Lücken im Bus- und Bahnnetz klaffen. In den Bezirken Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick. 26 Kleinbusse für jeweils 8 Fahrgäste, die dann auch gezielt Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, direkt zu Bürgerämtern, Ärztehäusern oder Seniorentreffs fahren sollen. In Brandenburg sollen solche Rufbusse zudem den Anschluss an überregionale Buslinien sichern. Ein Modell für viele ländliche Regionen in Ostdeutschland, sagt Peter Panitz, Geschäftsführer des Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt.
Es gibt das Plusbus-Konzept, was in Brandenburg umgesetzt wird, was in Sachsen-Anhalt besteht und weiterentwickelt wird. Da müssen dann lokale Angebote andocken, die beispielsweise auch im Rufbusbereich sind. Mit den Mitteln der Digitalisierung, also flexiblen Bedienformen, die tatsächlich dann auch nur auf Bedarf verkehren.
BVG-Chefin Kreinkamp will digitale Werkzeuge auch nutzen, um die Zusammenarbeit verschiedener Verkehrsbetriebe effizienter zu machen. Um in Berlin auch Kosten zu senken.
Oder mit dem gleichen Menschen und Fahrzeugen, die da sind, zu einer höheren Effektivität zu kommen. Da stehen wir als Branche, glaube ich, noch in so einem Mittelfeld in unserer Innovationskraft.
Klingt nach weiteren neuen Verkehrsideen. Wann die ersten Tests für die neuen Ticketmodelle abgeschlossen sein werden, ist aber noch nicht abzusehen.
Informationen von Inforadio-Reporter Nico Hecht. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Diese Sendung gibt es auch als Podcast auf der Inforadio-App.
Inforadio Podcast.